Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Wir sehen nun eine Stabilisierung und teils erhebliche Rallye bei den Aktien der Banken und insbesondere der Regionalbanken. Die Aktien von Charles Schwab über 14% im Plus, die Aktien von Western Alliance Capital über 44% auf der Gewinnerseite und auch First Republic kann deutlich zulegen. Wir sehen also, dass die Maßnahmen der Regulatoren anfangen zu greifen. Außerdem lagen die Verbraucherpreise im Februar überwiegend im Rahmen der Erwartungen. Einige Realtime-Indikatoren hatten auf heißere Daten gesetzt, dementsprechend also eine positive Marktreaktion auch hier. United Airlines unter Abgabedruck nach einer Gewinnwarnung, wie dem auch sei, muss man hier sehr genau hinschauen. Die Headline, die Schlagzeilen sind bei weitem nicht so negativ wie die tatsächlich gemeldete Warnung. So, einen schönen guten Morgen. Wir sehen eine schöne Erholung bei den Aktien der Banken und insbesondere der Regionalbanken. Mit gewaltigen Kursgewinnen, unter anderem bei First Republic 23% auf der Gewinnerseite und wir haben die Aktien von Schwab vorbörslich auch 15% bergauf. Das ist auch nach wie vor, wenn man sich die Schlagzeilen heute anschaut, das große Thema. Ich gehe gleich auch noch im Detail darauf ein, möchte aber erstmal mit den Verbraucherpreisen anfangen. Kurze Erinnerung, die Notenbank von Cleveland mit ihrem Inflations-Nowcast-Indikator hatte eigentlich in Aussicht gestellt, dass die Verbraucherpreise wohl etwas höher ausfallen werden, als der Markt im Schnitt erwartet hatte. Und das war im Prinzip auch so ein bisschen die Grundannahme erneut im Februar, vielleicht Verbraucherpreise, die ein bisschen über den Zielen liegen. Und es kommt anders. Die Verbraucherpreise lagen in fast allen Segmenten im Rahmen der Erwartungen. Ein Anstieg von 6% im Vergleich zum Vorjahr für die Gesamtrate, exakt im Rahmen. Der Nowcast-Indikator von Cleveland, der Notenbank von Cleveland, hatte 6,2% in Aussicht gestellt. Im Vergleich zum Vormonat, auch exakt im Rahmen der Erwartung, 0,4%. Die Notenbank von Cleveland hatte hier 0,5% in Aussicht gestellt. Also die Tatsache, dass die tatsächlichen Verbraucherpreise im Rahmen der Schätzungen liegen, ist ein insgesamt ganz gutes Signal. Es gibt nur eine Ausnahme. Die Kernrate im Vorjahresvergleich exakt im Rahmen der Schätzungen, aber im Vergleich zum Vormonat plus 0,5% und hier wurden 0,4% erwartet. Im Prinzip hat die amerikanische Notenbank jetzt ausreichend Grund, um den Zins am 22. März entweder nur um 25 Basispunkte anzuheben oder gar nicht anzuheben. Das ist die Grundannahme von Goldman Sachs. Die Notenbank ringt einerseits zwischen der Stabilität des Bankensystems und den Inflationsrisiken. Aber die Tatsache, dass die Verbraucherpreise im Rahmen lagen und der Arbeitsmarktbericht in der vergangenen Woche nicht nur heiße Komponenten hatte, 311.000 neue Jobs, das war heiß, keine Frage, aber die Arbeitslosenrate ist gestiegen und die durchschnittlichen Stundenlöhne lagen unter den Erwartungen des Marktes. Gekoppelt mit den Turbulenzen im Bankensektor hat die Notenbank nun genügend Luft, um den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, beziehungsweise von der Bremse zu nehmen in diesem Fall. 50 Basispunkte sind komplett vom Tisch. Die Wahrscheinlichkeit 25 Basispunkte liegt bei 60%, wenn nicht sogar letztendlich gesehen drunter. Und die Notenbank, und das wird jetzt wichtig sein, was sagt sie zu den Aussichten? Wie stark werden die Dots noch angehoben? Also in anderen Worten, wie viele Zinsanhebungen, wenn überhaupt, wird es letztendlich gesehen noch geben? Spannend wird auch die Frage, was die Bilanz der amerikanischen Notenbank betrifft. Durchaus denkbar, dass das Tempo des Abbaus auch hier gedrosselt wird, zumal das, was hier am Wochenende die Regulatoren entschieden haben, also die Tatsache, dass Banken ihre Staatsanleihen, ihre hypothekenbesicherten Anleihen quasi zu 100% Paritätswert hinterlegen können für Kredite, ist ja eigentlich QE, eigentlich eine quantitative Lockerung, die wir hier sehen, um das Bankensystem mit zu stützen. Also Notenbank bleibt spannend. Tatsache ist nun mal, dass sich die Vergangenheit oft wiederholt an der Wall Street. Ich hatte diesen Chart in den letzten Wochen oft drin. Da war es noch nicht so sichtbar wie jetzt, aber wir sehen hier nochmal sehr schön das Platzen der Tech-Bubble, die Subprime-Krise, der Kollaps von LTCM bis hin letztendlich gesehen zum Crash 1987 oder der Schuldenkrise in Lateinamerika 1982. Wenn man sich den Zeitpunkt dieser Krisen anschaut, dann ging das oft sehr stark einher oder überlappte mit dem Zenit der Zinsanhebung hier in den Vereinigten Staaten. Mike Wilson, der Investmentstratege von Morgan Stanley, hatte sich gestern nochmal zu Wort gemeldet und betont auch nochmals, und das bringt dieser Chart hier sehr schön zum Ausdruck, dass diese Zinsanhebungsphase, die wir hatten, innerhalb von 12, 13 Monaten, das Tempo und das Ausmaß im historischen Vergleich ist ausgesprochen dramatisch, sehr, sehr schnell gewesen. Und zu glauben, dass das keinen Scherbenhaufen anrichten würde, ist ein Irrglaube. Wir sehen auch hier, wenn man sich diese Grafik mal anschaut, dass in der Vergangenheit, wenn der Zinsgipfel dann mal erreicht ist, eine Rezession oft nicht auf sich warten lässt. Die letzten 48 Handelsstunden, sage ich mal, wir hatten ja noch das Wochenende dazwischen, waren insbesondere an den Anleihemärkten ausgesprochen turbulent. Erst die Rede von Jerome Powell und die Furcht, dass der Zinsgipfel bei 5,7% liegen könnte. Und jetzt mittlerweile wird nur noch ein Zinsgipfel eingepreist von 4,8%. Das sind fast 100 Basispunkte weniger innerhalb einer Woche geistert ist, wenn man sich an den Bondmärkten auskennt, wirklich gewaltig und zeigt einmal mehr, wie stark das Ruder jetzt rumgerissen wurde durch den Scherbenhaufen, der im Bankensektor jetzt sichtbar geworden ist und wie schwer es ist, ne? Ich meine, Geist, wenn die Katze mal auf dem Sack ist und das Vertrauen ist angeschlagen, das zu stabilisieren, das ist gar nicht so einfach, die Animal Spirits. Und ich würde mal sehr stark vermuten, dass die Notenbank die Risiken hier mittlerweile größer einschätzt als die Risiken auf der Inflationsfront, denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Konjunktur teils deutlich abkühlen wird, da hat erheblich zugenommen. Schaut euch mal diese Grafik hier an, und zwar zu der Kreditvergabe amerikanischer Banken, auch von Morgan Stanley. Und wir sehen hier, dass schon vor diesem ganzen Desaster der drei Bankenpleiten der vergangenen Woche, dass die Kreditrichtlinien erheblich verschärft wurden. Das ist die blaue Grafik hier, die invers dargestellt ist, also nicht falsch lesen. Man sieht hier also eine deutliche Verschärfung der Kreditvergaberichtlinien. Und die Tatsache, dass Banken jetzt auch wegen des Desasters, das wir jetzt gesehen haben, wahrscheinlich mehr Liquidität halten müssen, sorgt natürlich auch dafür, dass die Fähigkeit, Kredite zu vergeben, nachlässt. Wenn weniger Kredite vergeben werden, Banken sind nun mal auch ein ganz, ganz wichtiger Impuls für Wachstum der einer Konjunktur, dann ist das kein gutes Omen für die zukünftige Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft. Ein Grund mehr nochmal für die amerikanische Notenbank auch hier erstmal abzuwarten. Ich meine, es ist ja vollkommen irre. Jedes Kind mit volkswirtschaftlichem Hintergrund weiß, dass der Effekt von Zinsanhebungen nun mal mit einer Verzögerung stattfindet, die 12 bis 18 Monate dauern kann. Also Paul wäre hier durchaus gut beraten, hier ein bisschen auf die Bremse zu treten. Und schaut euch das mal an. Ich finde die Grafik hier wirklich faszinierend. Heute Morgen von JP Morgan, nochmal hier im August vergangenen Jahres, die Jackson Hole-Rede von Jerome Powell am 26. August. Danach schoss der US Financial Conditions Index nach oben, bedeutet also, das Umfeld wurde wesentlich straffer, das Finanzumfeld. Und seitdem ging es dann aber auch schon wieder deutlich bergab bis in den Februar rein. Kein Wunder auch, dass wir dementsprechend ab Oktober eine Bärenmarkt-Rallye an der Wall Street hatten, die bis in den Februar reingelaufen ist. Die Financial Conditions wurden letztendlich gesehen erheblich gelockert, trotz der Rhetorik der Notenbank. Viele haben ja nicht geglaubt, dass die amerikanische Notenbank hier tatsächlich nochmal draufhauen wird. So, und dann schaut euch mal an, was bei dem Financial Conditions Index in der letzten Woche passiert ist. Oh, Guys! Ja, Rodeo ist ein Witz dagegen, ja. Ich meine, das Ding schießt senkrecht nach oben, schließt jetzt auf quasi mit den Hypothekenzinsen auf 30-jährige Staatsanleihen, die in der Spitze bei über 7% jetzt lagen. Die Financial Conditions haben sich erheblich verschärft in den letzten ein, zwei Wochen erstmal durch den Wahnsinn der Rechenschaftsbericht von Paul. Wir müssen noch mehr machen. 6%, einige haben ja schon von 6,5% Leitzins gesprochen in der Spitze. Diese neue Studie für die amerikanische Notenbank. Aber look, bei dem Schaden, der jetzt im Bankensektor angerichtet wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Konjunktur eben doch merklich an Dynamik verlieren wird. Und Paul muss hier aufpassen, uns hier nicht über die Klippe zu schieben. Aber gut. Übrigens, was sagt Michael Wilson? Mike Wilson bleibt dabei, er sagt, Guys, jede Rallye nutzen, um abzubauen. Der Boden ist noch nicht da, zumal das Ertragsumfeld immer noch, die Schätzungen seien immer noch zu hoch, jetzt auch ins kommende Jahr hineingehend. So viel zu Mike Wilson. Kommen wir jetzt mal zum Bankensektor. Ich glaube, das wird die meisten von euch interessieren. Und wir haben hier jede Menge Kommentare. Es ist ganz interessant zu hören. Man muss ja, ne? Hallo, Schatz, ich habe dir einen Liebesbrief geschrieben, ja? Hast du wieder nicht verstanden, oder? Du musst zwischen den Zeilen lesen, Schatzi. Das ist so ähnlich wie bei dem Finanzministerium. Ich meine, das ist wirklich, ich meine, das Level an Bullshit ist einfach herrlich, ne? Ich meine, da sitzt man wirklich da und sagt, ich meine, okay, gut. Was meine ich damit? Das Finanzministerium betont also heute Morgen erneut, dass die Gelder, die Kundeneinlagen in Banken sind safe. So, warum sagen sie safe? Weil sie insured nicht sagen können. Ja? Also in anderen Worten, das Finanzministerium sagt, euer Geld ist sicher, aber es ist nicht versichert. Denn die amerikanische Einlagensicherung, die FDIC, kann ja nur Beträge bis $250,000 versichern. Es sei denn, der Kongress segnet eine Anhebung ab und wir kriegen quasi so eine Art Blankogarantie wie im Umfeld der Finanzkrise. Davon sind wir weit entfernt. Ich muss es nochmal sagen, ich habe es gestern auch gesagt, war für mich auch einer der Gründe, weshalb ich Schwab aufgesammelt habe. Ja. Aber nochmal, diese Formulierung ist einfach herrlich. Ja. It's safe, but it's not insured, weil insured können sie nicht sagen. Das muss der Kongress anheben. Und dann heißt es aus dem Finanzministerium, naja, auch wenn es keine Blankogarantie der FDIC gibt, gibt es ja immer noch die Möglichkeiten, einen Sonderantrag zu stellen, wie eben bei der SVB und bei der Signature Bank. Also im Zweifel gibt es halt immer irgendeine Hintertür, die wieder aufgemacht werden kann, um das Level an Bullshit einfach nochmal zu steigern. Ja? Ich meine, das ist genau der Grund, weshalb ich einfach so als Zyniker, ich liebe die Wall Street. Ne? Das ist so, nein, das ist verboten. Nee, jetzt ist es erlaubt. Jetzt doch, ja. Aber vielleicht in 4 Wochen nicht mehr, ja. Aber das ist jetzt erstmal erlaubt, ne? Papier ist geduldig. Wenn die Hütte brennt, wird gelöscht. Das liebe ich an den Amis. Machen sie ja im Prinzip auch richtig, ne? Ich muss immer schmunzeln, wenn es in der Community heißt, ja, also das ist doch wieder genau das Falsche, ne? Die Banken retten, lass die doch gegen die Wand fahren, ist doch deren Problem, ja. Naja, das kann auch nur jemand sagen, der nicht wirklich versteht, wie wichtig Banken für die Wirtschaft sind. Ja? Und das Problem wurde ja nicht angerichtet durch die Banken. Das Problem wurde angerichtet durch die Geldpolitik. Ja? Oh, wir heben jetzt mal von 0,5 auf 500 Basispunkte an, aber es wird schon gut gehen. Knock on wood. Wird schon gut gehen, Guys, ja, weil dieses Mal kommt alles anders. In der Vergangenheit war das ein Problem, aber dieses Mal kommt alles anders, Guys, alles anders. Es kommt eben nicht anders, ne? Es ist immer die gleiche Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Einmal ist sie halt rosa, einmal hat sie schwarze Punkte, ne? Manchmal fliegen die Schweine auch, ja. So ist das an der Wall Street. Herzlichen Glückwunsch im Kasperle-Theater, ja. Aber das Wichtige ist, es muss Ruhe reingebracht werden in den Laden. Und das hat die Notenbank erstmal geschafft, muss man ihr auch lassen. Und das Finanzministerium auch. Wir haben heute Morgen positive Kommentare von JP Morgan und von der Deutschen Bank, beide zu Charles Schwab. Und beide betonen letztendlich gesehen, dass, naja, mit den Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden, ist auch ein Rahmen geschaffen worden, um Probleme abzuwenden, Finanzierungs- und Liquiditätsprobleme abzuwenden. Ändert aber nichts daran, das finde ich ganz interessant, bei der Deutschen Bank zu Schwab, und damit haben sie auch recht, das gilt für den gesamten Bankensektor. Das Problem ist, dass dieser regulatorische Overhang, den wir jetzt bekommen, also diese Wolke, die jetzt da drüber schwebt, ne, die Fed guckt jetzt genau hin, wie konnte das eigentlich passieren bei der SVP? Wir haben gar nichts mitbekommen, dass das passiert ist. Die Ratingagenturen haben es mitbekommen, aber warum wir nicht, ja? Vielleicht liegt es daran, dass der Finanzvorstand bei der SVB vorher Finanzvorstand bei Lehman Brothers war. Kein Scherz, ja, Kein Scherz. Will man ihm ja jetzt auch nicht wirklich negativ annieten, denn die SVB war in vielerlei Hinsicht jahrzehntelang ein wirklicher Erfolg und eine tragende Säule im Bereich der Tech-Startups. Und es wäre toll, naja, kann man das noch sagen, wenn Deutschland auch so eine Adresse hätte, ja? Kommen wir zum anderen Thema zurück. Also in anderen Worten, und das ist die Kernaussage, das Problem der meisten Banken, insbesondere der Regionalbanken, wird weniger die Problematik der Bilanz sein, sondern in erster Linie das Ertragsumfeld. Wenn jetzt Banken dazu gezwungen werden, von den Regulatoren mehr Liquidität zu halten, im Haus zu halten, kann das bedeuten, dass Dividenden gekürzt werden, es kann bedeuten, dass Aktienrückkäufe eingestellt werden und vor allem bedeutet es eben auch, dass die Kosten einer Bank steigen werden. Und gleichzeitig muss man auch noch einen Teil der Zinseinnahmen weitergeben an den Endkunden und das Ertragsumfeld verschlechtert sich durch die Bonität, die in einer abflauenden Wirtschaft nachlässt. Also look, ich werde jetzt mal den Namen nicht sagen, ne, weil viele von euch die Person kennen, aber wie ein recht bekannter deutscher Asset Manager zu mir sagte am Freitag, du kannst einfach in Banken nicht investieren, die wissen selber nicht, was sie in den Bilanzen haben. Ja. Bekannter deutscher Asset Manager, da musste ich wirklich lachen, ne, und weinen, ja, das geht nur beides zusammen. Ist natürlich, ob das jetzt generell so stimmt, kann man natürlich so nicht wirklich, ich habe mit so generellen Aussagen immer Schwierigkeiten, aber es ist mit einem Augenzwinkern gemeint. So, jetzt kommen wir mal zurück zu den ganzen Schlagzeilen, die wir heute Morgen haben. Wir haben heute Morgen also nochmals die Meldung auch von Reuters, dass wohl einige Private Equity Firmen in Erwägung ziehen, zu investieren, und zwar unter anderem in First Republic oder in PacWest. Auch weil der rechtliche Rahmen, also der regulatorische Rahmen sich jetzt verändert hat. Mit diesem neuen Rahmen nimmt das Risiko ab bei diesen Banken, solange wir keine Flucht von Kundengeldern sehen. Und damit einhergehen könnte die Bereitschaft großer Private Equity Firmen in den Sektor zu investieren wieder zunehmen. Es heißt heute Morgen auch, dass entweder Apollo Global oder Blackstone darüber nachdenken, dass ein Teil des Kreditbuchs der SVB, der Silicon Valley Bank, zu kaufen. Das wäre ein ganz wichtiges Signal auch für den breiten Markt. Viel wichtiger noch, also der regulatorische Rahmen ist wichtig, aber ein wirklich wichtiges Signal wäre, wenn, ne, unser Freund Warren Buffett sitzt in der Badewanne in Omaha, liest seine Zeitung und sagt, naja, jetzt könntest du mal ein Investment in XY-Bank treffen. So ein Investment von einem namhaften Investoren oder von großen Private Equity Firmen in die Regionalbanken wäre ein sehr, sehr positives Signal für die Bevölkerung und letztendlich gesehen auch für die Wall Street. Deshalb sind solche Meldungen immer auch wichtig. So, und wir hören auch, dass die FDIC, die Einlagensicherung, etwas nervös wird. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass jetzt jede Bankpleite automatisch alle Kundengelder gerettet werden. Okay, so viel zur FDIC. Und es stellt sich heraus, dass Joe Biden wohl am Wochenende nicht von dem Gedanken überzeugt war, diese Banken zu retten. Und dass erst am Sonntagnachmittag das Weiße Haus mit an Bord war bei diesem Rettungspaket letztendlich. Für mich das Interessante an dieser Aussage, wenn das wirklich stimmt und Joe Biden war zunächst mal nicht mit an Bord, dann zeigt das natürlich auch, dass im Zweifel, wenn der Kongress wirklich eine Blankogarantie aussprechen soll für Kundeneinlagen, dass dieser Prozess wahrscheinlich nicht so einfach wird, wie der ein oder andere das denken mag. Bleibt also zu hoffen, dass wir nicht wirklich in dieser Kategorie landen werden. Kurz noch ein Blick auch nach Europa. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig. Und zwar betont die City heute Morgen, dass ähnliche Risiken bei europäischen Banken nicht vorhanden sind, im Wesentlichen nicht vorhanden sind. Wir haben heute, und das ist wichtig, bei Morgan Stanley eine European Financials Conference. An dieser Konferenz nehmen viele der großen Finanzhäuser Europas teil. Und da wird man sehr gut hinhören. Ne? Gibt es ähnliche Szenarien da? Ich glaube, die dort vertretenen Manager werden ziemlich gelöchert werden von den Gästen nach dem, was hier in den letzten Tagen passiert ist. Bei der Credit Suisse heißt es laut Reuters, dass die Kundenabflüsse sich stabilisieren. aber noch nicht gedreht sind bei der Credit Suisse. Und der verspätete Jahresbericht ist nun veröffentlicht worden, so die Financial Times, und zeigt tatsächlich materielle Schwächen auf bei internen Kontrollen. Ich finde das immer wieder erstaunlich. Ich meine, was für ein leidiges Thema. Ich meine, wie lange, ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann haben wir das erste Mal über dieses Debakel bei der Credit Suisse gesprochen, und immer noch steht im Jahresbericht drin, Material Weaknesses in Internal Controls, immer noch. I just don't get it. Und das ist, die Credit Suisse ist wirklich ein schleichendes Desaster, muss man sagen. Wenn ich das mal so sagen darf, meine persönliche Meinung dazu, ja. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Also, ganz kurz noch, jetzt springe ich mal zurück zu Bloomberg. Und zwar heißt es hier, dass die Ratingagentur Moody's einige Banken auf der Downgrade-Liste hat. Unter anderem, also für einen möglichen Downgrade, First Republic, Western Alliance, Zions, Comerica, UMB Financial und Intrust Financial laut Bloomberg sind all diese Banken bei Moody's gelistet für eine mögliche Abstufung der Bonität. Die Großbanken profitieren übrigens, ne? JP Morgan, Citigroup, Bank America, Wells Fargo laut Bloomberg sehen wir hier seit einigen Tagen steigende Kundeneinlagen, ne? Viele verlagern dann doch ihre Konten von den kleineren Regionalbanken zu den Großbanken. Ne? Wobei gerade Wells Fargo, ich habe mir heute mal angeschaut, wie groß die unrealisierten Verluste bei Wells Fargo sind auf die gehaltenen Staatsanleihen und hypothekenbesicherten Anleihen. Da wird einem schlecht, das muss man sagen. Also wenn ich mir das so anschaue, scheinen die neben der Bank of America, das sind wohl die zwei ganz großen, die hier hohe unrealisierte Verluste haben. JP Morgan und die Citi stehen da vergleichsweise noch ganz gut da. So, damit möchte ich das Thema mal abhaken. Die Tatsache, dass die Renditen der Staatsanleihen zurückgelaufen sind übrigens, bedeutet natürlich auch, dass der Druck auf die Banken ein bisschen nachgelassen hat. Hier sind die Renditen doch merklich zurückgelaufen. Und nochmal zur Erinnerung, wir hatten sehr viele Inflationsdaten in den letzten Tagen, die immer wieder unter den Erwartungen lagen. In Japan, in China, in den Philippinen, jetzt auch in Indien, die Großhandelspreise in Indien im Februar nur noch 3,85%, 4,73% im Januar, 4% wurden erwartet. Also ein weiteres Land, in dem wir ganz klar sehen, dass der Trend zu Deflationen anhält. So, also, dann kommen wir noch zu United Air und zu Meta. Meta wird heute wahrscheinlich in den Schlagzeilen stehen. Und zwar berichtet hier die Financial Times, kein neues Gerücht, hatten wir in den letzten Tagen oft. Es soll angeblich am Mittwoch gemeldet werden, dass eine zweite Entlassungsrunde bei Meta Platforms, es soll sich um viele tausend Stellen handeln, die wohl gestrichen werden. Und einige andere Medienberichte signalisieren, dass das Ausmaß der Entlassungen höher ausfallen könnte als der bereits gemeldete Stellenabbau. Ich glaube, es waren, also jetzt, ich will mich darauf jetzt nicht festlegen. Ich glaube, es waren 13.000, aber nagelt mich darauf nicht fest. Ich habe es jetzt nicht aus dem Stegreif im Kopf. So, eine Aktie wird heute schwächer in den Tag starten. Das sind die Aktien von United Airlines. Da gab es gestern Abend eine Gewinnwarnung, das erste Quartal. Ein Verlust von 80 Cent pro Aktie statt des erwarteten Gewinns von 70 Cent pro Aktie. Das ist natürlich eine himmelweite Verfehlung. Die Aktie ist 5% im Minus. Man muss hier aber ganz genau hinschauen, woher diese Enttäuschung letztendlich gesehen kommt. Wir haben also zum einen eine Kostenverschiebung, vom zweiten Quartal, ich muss mir die Daten nochmal raussuchen, vom zweiten Quartal in das erste Quartal. Das hat unter anderem mit etwas höheren Treibstoffkosten zu tun und es hat mit dem neuen Gewerkschafts-, also Tarifvertrag zu tun, mit den Piloten. Das Interessante ist, dass United alle Ziele für das Jahr 2023 ansonsten bestätigt, trotz dieser Verschiebungen. Und die Citi betont heute Morgen, dass jeglicher Rücklauf der Aktie als langfristige Kaufgelegenheit gewertet werden sollte. Kaufempfehlung bleibt mit einem Kursziel von $65. Das sind also im Wesentlichen Verschiebungen, die hier stattgefunden haben. Die Nachfrage, so United Air, sei nach wie vor ausgesprochen robust. Das Management sieht 51% Umsatz plus im Vergleich zum Vorjahr. bisher, 51% erwartet wurden bisher 50%. Die Umsätze pro erzielten, also pro Flugmeile und Sitz, um genau zu sein, wird ein bisschen niedriger sein, als man erwartet hatte. Dafür wird aber der Umsatz für das zweite Quartal über den Erwartungen liegen. Also lange Rede, kurzer Sinn, da gibt es jetzt viele kleine Details, aber die Tatsache ist, dass die Headline, und ich glaube, das ist der ausschlaggebende Faktor, die Headline ist klingt sehr negativ, aber ist, wenn man sich die Details anschaut, bei weitem nicht so negativ, wie der Aktienkurs heute Morgen reflektiert. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing Bell. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.